Radio Maria.
Spiritualität. Guten Nachmittag und herzlich willkommen hier bei Radio Maria. Wir dürfen auf den anderen Kontinent schauen, nämlich auf Afrika. Aber dort die Kirche ja sehr am Wachsen zum einen, aber auch ganz viele Probleme, die es dort gibt. Man hört immer wieder auch, dass Christen nicht einfach haben, dass vertrieben werden. Und darum ist es auch immer sehr interessant, wenn wir jemanden zu Gast haben, wo das nicht nur wie ich, das aus der Ferne kann betrachten, sondern selber in der Region unterwegs gsi ist. Und darum freut mich sehr, dass der Jan Probst, der Geschäftsführer von Kirche in Not, da ist. Guten Nachmittag, Jan.
Guten Nachmittag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Maria.
Ja, du bist selber im Niger. Man könnte vielleicht mal, willst du gerade sagen, wo das geografisch ist? Sehr wahrscheinlich die allermeisten, die zuhören, sind noch nie im Niger gewesen, haben das vielleicht gerade mal auf einem Atlas noch immer gesehen. Wo findet man das Land?
Also Niger ist ein Land, ein Binnenland, und das liegt in Westafrika. Und ich muss auch zugeben, ich habe nicht gewusst, wo Niger liegt. Man verwechselt es immer mit Nigeria. Und wo ich mich auf die Reise vorbereitet habe, habe ich etwa so viel über Niger gewusst wie der Kolumbus über Amerika, nämlich nicht viel. Ich habe mich zuerst einmal ein bisschen einlesen, ein bisschen gescheit machen über die ganze Situation. Und es ist also ein Land in Westafrika, 20 Millionen Einwohner. Das dunkt euch Schweizer relativ viel, aber auf die Riesenfläche ist es relativ wenig. Und jetzt ist es ein Land mit einem extremen Bevölkerungswachstum. Also 1960 sind es 3 Millionen gewesen. Heute sind es 20 Millionen. Und wenn es so weitergeht, in ein paar Jahrzehnts, vielleicht in 80 Jahren, 70, 80 Jahren, werden es 190 Millionen Leute sein. Also das zeigt allein schon eine grosse Problematik auf. Die Mehrheit von der Bevölkerung, die lebt im Süden, an der Grenze zu Nigeria, und es sind 1,2 Millionen Quadratkilometer. Ich habe das ausgerechnet mit einem Taschenrechner, und das ist 31 Mal so gross wie die Schweiz. Also 31 Mal so gross wie die Schweiz. Also eine unglaubliche Weite. Nachbarländer sind Mali, Burkina Faso im Westen und Benin auch. Nigeria, das ist ja ein bisschen bekannter, man verwechselt es etwa einmal, das liegt im Süden, der Tschad im Osten und Libyen und Algerien im Norden.
Ist denn dort auch noch der Regenwald oder so, wenn das so zentral ist?
Nein, im Süden ist es relativ grün, also wenn die Regenzeiten kommen. Im Südwesten ist auch der Niger, der riesengroße Fluss, das ist der drittgrösste Fluss von Afrika. Aber sonst ist die Landschaft 80% Trockensavanne. Es hat wunderbare Schluchten, es gibt auch Wasserläufe, aber meistens im Süden. Und es gibt viel Buschwerk, Dornen. Also man muss aufpassen, wenn man das Land bereist. Dann muss man wirklich sehr gute Schuhe sich zutun, weil die Dornen, das sind wie Nägel. Und die gehen durch irgendwelche Turnschuhe. Also das wäre dann sehr gefährlich. Es hat wunderbare Zeugberge für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die in Amerika gewesen sind, die in den USA im Monument Valley, also es hat eine ähnliche Landschaft wie dort, natürlich nicht so gross, und es hat sehr viele Sanddünen. Was auch wunderschön an dem Land ist, ist die Stille. Wenn man in die Wüste rausgeht und den Sternenhimmel das Firmament anschaut und die Stille geniesst, dann ist das etwas Einmaliges. Bei uns in der Schweiz muss man ja lange suchen, bis man irgendwo einen ruhigen Ort findet. Dort geht man ein bisschen neben raus, und das ist schon ein Genuss, die Stille können zu geniessen. Und was auch noch interessant ist, ich habe noch nie so eine Dunkelheit gesehen. Bei uns ist ja alles beleuchtet, irgendwo auf dem Horizont sieht man ein Lichtchen, aber dort, wenn man dort ein bisschen in die Wüste geht oder in die Savanne, ist es dunkel, also eine Dunkelheit, die wir in der Schweiz so nicht haben. Und das ist auch etwas Schönes.
Wie bist denn du dort hingekommen? Ist das wie eine Bildungsreise von Kirche in Not? Oder wie hast du das Glück gehabt, in Nigra zu kommen?
Genau. Wir sind ein internationales katholisches Hilfswerk. Und Kirche in Not finanziert 5.357 Projekte in 149 Ländern. Und es ist wichtig, dass man auch die Projekte coacht, dass man mal gerade schauen, was wird mit dem Geld gemacht. Es ist ein bisschen anders als bei anderen Organisationen. Wir haben und wir brauchen keine Entwicklungshelfer, weil wir arbeiten immer mit den lokalen Kirchenstrukturen. Aber etwa einmal ist es doch wichtig zu sehen und selber ein bisschen auch zu prüfen, dass das alles gut geht. Und es sollen vor allem die Leute gehen, die für das Projekt verantwortlich sind oder Leute, die an der Basis arbeiten, in der Information. Aber es ist auch für einen Geschäftsführer von einer Nationalsektion wichtig, mal so ein Projekt zu sehen und sich selber ein Bild machen. Und dann ist man auch viel motivierter für die Sachen, für die Anliegen von der Kirche in Not persönlich einzustehen.
Die Reise hat ja angefangen, wir gehen vielleicht noch ein bisschen durch, dann kommen wir auch auf einzelne Geschichten rein, in die Hauptstadt. Da wird es ja nicht einen Direktflug geben haben, von der Schweiz her aus Zürich, oder?
Nein, es ist kein Direktflug, weil das ist natürlich eine Destination, wo nicht so auch ökonomisch interessant für die Schweiz oder für Westeuropa. Der Flug führt über Paris. Und dort haben wir müssen ziemlich lang warten und dann sind wir mit so einem halben Transportflüger auf das Niamey, das ist die Hauptstadt. Und der Flüger war ziemlich leer gewesen. Es hatte ein paar Soldaten gehabt, es hatte ein paar Einheimische gehabt und ziemlich viele Chinesen, auf das komme ich noch zu sprechen. Niamey, die Hauptstadt, liegt im Süden an der Grenze zu Burkina Faso. Es sind 900.000 Einwohner. Es ist eigentlich auch eine kulturelle Stadt für afrikanische Verhältnisse. Dort läuft eigentlich sehr viel, zum Beispiel Kamelrennen, Ringkämpfe, und das dauert immer sehr lang. Es hat auch ein prähistorisches Museum mit Dinosauriern, mit Wandmalereien. Es steht unter Weltkultur, UNESCO-Weltkulturerbe. Aber das sind alles Sachen, wo wir eigentlich zu wenig haben können anschauen können, weil der Auftrag und das Ziel von der Reise ist natürlich ganz andere gewesen. Es ist auch ein islamisches Land mit, man sieht überall den Bau von Moscheen, von sehr grossen Moscheen, die von Saudi-Arabien finanziert werden. Und viele Bauarbeiten werden von den Chinesen organisiert und durchgeführt. Und was ich da sage, sind persönliche Eindrücke, die ich gehört habe. Also es ist keine wissenschaftliche Arbeit. Das muss klar sein. Und wir haben auch gehört, dass es dort Dissidenten gibt, chinesische Dissidenten, chinesische Gefangene, die dort irgendwo deportiert werden und irgendwo in einer Mine arbeiten müssen. Und das hat uns natürlich auch sehr zu denken gegeben. Gerade im Flughafen ist mir aufgefallen, dass dort riese ökologische Katastrophen ist. Also das kann man sich da fast nicht vorstellen, dass eigentlich die Umgebung von überall, von allen Dörfern, von allen Städten, also man lässt den Abfall liegen. Und das hat eigentlich auch mein persönliches Umweltbewusstsein nach der Reise gestärkt. Und was mir auch noch aufgefallen ist, in der Hauptstadt Niamey sind Flüchtlinge. Wir hören ja sehr viel von Flüchtlingen, die da in die EU und auch in die Schweiz kommen. Und jetzt hat man ja die Grenzen zugemacht. Jetzt lässt man sich schon überhaupt nicht mehr rein. Und viele von diesen Flüchtlingen stranden in Libyen. Dort kommen sie in Gefängnis. Teilweise werden sie erpresst, teilweise werden sie vergewaltigt, Frauen gefoltert. Man tut Gelder erpressen. Jeder hat natürlich heute ein Nattel, irgendein billiges Nattel. Und dann müssen die Leute wieder zurück. Und so ein Umschlagplatz ist nie mehr. Und von diesen Flüchtlingen, die zurückgehen, die sind natürlich total kaputt, total frustriert. Und sie schämen sich auch, weil sie haben sich grosse Hoffnungen gemacht, dass sie im Westen Geld verdienen und ihre Familie ernähren. Und die gehen dann über nie mehr zurück. Dort sieht man die an den Busbahnhöfen stehen und die gehen dann weiter, zum Beispiel auf Sierra Leone oder in andere Länder. Und die Leute, also ich bin jetzt ich bin jetzt nicht irgendein sensibler Typ, aber die haben mir sehr leid getan.
Also man hat dort eigentlich fast beides, also Leute, die ihre Hoffnungen haben, nach Europa zu kommen und die wieder zurückgehen. Also es ist, ein bisschen übertrieben gesagt, es kann das gehen.
Genau. Im ganzen afrikanischen Kontinent schätzt man, und das ist vor allem, das konzentriert sich eben auf den Niger, sind etwa 17 Millionen Leute unterwegs. Also es ist ein Kommen und Gehen. Die einen gehen weg, weil sie eben keine Perspektive sehen. Auf das werde ich noch zu sprechen kommen. Und die anderen kommen zurück und haben alles verloren, was sie hatten, weil wo sie sich auf den Weg gemacht haben, in den Westen oder auf Amerika oder Schweden oder in die EU oder in die Schweiz, dann hat man natürlich für sie gesammelt, man hat ihnen Geld gegeben und das haben sie verloren und sie kommen ohne nichts zurück mit dem bloßen Leben, ja.
Vielleicht noch zu der Hauptstadt noch zwei Fragen. Ist es auch so im Niger wie in anderen Ländern? Dort tun ja häufig Leute vom Land, weil sie wenig Perspektiven haben, versuchen ihr Glück in der Stadt, dass dort Arbeit gibt und darum wachsen ja vielen Orten gerade die Städte sehr stark. Ist das da im Niger auch der Fall?
Das ist auch der Fall. Und ein Grund, wieso das so ist, man muss sich ein bisschen ausholen, ich werde dann noch ein bisschen über die Geschichte sagen. Der Niger ist bis 1960 eine französische Kolonie gewesen. Und Franzosen haben natürlich mit allen Vor- und Nachteilen ihre Kultur und ihr Denksystem platziert. Das hat nicht nur Namen, man hat das immer nur negativ so im Hinterkopf, aber es hat auch viele Vorteile gehabt. Und unter anderem haben sie natürlich auch ihre Familienstrukturen platziert. Und haben vor allem auch im Bergbau haben sie Leute gesucht. Und das sind sehr oft Nomaden gewesen. Und die Nomaden sind sich gewöhnt gewesen, umzuziehen und in Grossfamilien zu leben. Dann haben sich die Franzosen müssen zurückziehen. Das Land ist auch militärisch nicht mehr haltbar gewesen. Ich habe ja geredet über die grosse Fläche. Und das hat zu einer Zerstörung von der traditionellen Familie geführt. Und die Nachwehe, die spürt man heute noch so. Dass es sehr viele Leute gibt, die vom Land Nomaden in die Städte kommen und mit der ganzen Problematik, die du jetzt angesprochen hast. Slumbildung, Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit etc.
Und wo spielt jetzt da Kille mit? Also sind die da auch sehr aktiv? Eben, wir haben jetzt mit den Einheimischen, die Arbeit suchen, Flüchtlinge. Wie muss man sich da auch Kille vorstellen und was sind da für Herausforderungen und wie gehen sie mit dem um?
Also die Kille ist, man muss sagen, Niger ist ein muslimisches Land. Etwa, so genau weiss man das nicht, aber weit über 95, 96% sind Muslime. Dann hat's den ganzen Rest, das sind afrikanische, alte Religionen, und Christen hat's weniger als 1%. Und Möglichkeiten von der Chile in dieser unglaublichen Katastrophe sind natürlich sehr beschränkt. Und ein von diesen Projekten, über das werde ich dann noch ganz detailliert sprechen kommen, nämlich über das Kloster in Maradi von der Sœur Catherine.
Dann freuen wir uns, wir machen da mal eine kurze Pause, um ein bisschen verschnaufen, ganz viele Informationen, die wir schon bekommen haben. Und dann gehen wir weiter in dieser Reise im Niger und lernen das Land ein bisschen mehr kennen mit dem Jan Probst von Kirche in Not. Der Niger ist bei uns im Zentrum von heute Nachmittag, das Land in Afrika. Und bei uns weiterhin zu Gast ist der Jan Probst von Kirche in Not, der selber unterwegs war im Land und uns schon im ersten Teil ein über das Land etwas erzählt hat und auch über die Hauptstadt. Ja, wir gehen jetzt so fast wie ihr das gemacht habt, mit dem Auto die Hauptstadt verlassen und gehen aufs Land raus. Möchte allgemein, da muss man sich sehr wahrscheinlich nicht vorstellen, wie bei uns eine Autobahn oder schöne Strassen, die einem da geboten werden.
Nein, das muss man sich definitiv anders vorstellen, weil Niger ist ja generell ein Land, wo eigentlich meine persönliche Vorstellungskraft übertroffen hat. Ich habe schon einige Länder gesehen, ich reise nicht allzu viel, ich habe Slums in Südamerika gesehen, ich bin im Kosovo gewesen, übrigens ein ganz spannendes und auch ein schönes Land, ich bin in Sibirien gewesen, Kirgistan, im Kriegsgebiet von Irak, aber die Situation in Niger, das ist eine spezielle Liga gewesen. Das Schlimmste im Niger ist, generell, ich will das einfach kurz aufzählen, ist der Hunger. Das ist ein unglaubliches Problem. Das zweite Problem sind die Migrationsflüsse und auch Bevölkerungswachstum, Gefahr vom Dschihadismus und vom Terrorismus und auch ein Problem, dass das Land von der ganzen internationalen Gemeinschaft bis weg den Bodenschätz eigentlich ignoriert wird. Die EDA, unser EDA, warnt vor Reisen in Niger, weil dort die Gefahr vom Kidnapping sehr gross ist für die Ausländer. Das haben wir gewusst und auf das haben wir uns auch eingestellt. Und gewisse Gebiete sind eigentlich nur erreichbar unter Begleitschutz, also mit Bodyguards oder auch mit einem Militärkonvoi. Wir haben das nicht gehabt. Wir sind abgeholt worden in Niamey, der Hauptstadt von den Schwestern, die wir dann besucht haben. Die haben einen alten Bus. Mit dem alten Bus sind wir also über Pisten gefahren, wo man sich wirklich schlecht vorstellen kann. Ich war im Militär Panzergrenadier und da bin ich auch im Schützenpanzer umeinander gefahren, im Gelände. Und das hat mich eigentlich an diese Zeit, 30 Jahre zurück, erinnert. An die Schläge und an die Verhältnisse, die ich dort mal im Militär erlebt habe. Was einem auffällt, ist, es gibt sehr viele Checkpoints. Also ein Checkpoint ist vielleicht ein starkes Wort. All 10, 15 Kilometer wird man angehalten und kontrolliert. Wir haben kein Problem gehabt. Seltsamerweise haben die Leute, also ich weiss nicht, wer das gewesen sind, vielleicht Soldaten oder irgendwelche lokale Gruppen, die sind bewaffnet gewesen, haben uns kontrolliert, haben wir nie ein Problem gehabt. Und der Checkpoint ist eigentlich, sind zwei Fässer, die ausgegossen sind mit Beton und zwischendurch ist eine Schnur. Dann redet man mit denen ein bisschen und dann haben wir dürfen weiter. Und mir ist eigentlich auch nicht bekannt gewesen, dass man sie halt müssen irgendwie auch bestechen oder so. Viele andere mühen das, vor allem auch die Flüchtlinge, aber sie haben irgendwie einen Respekt gehabt vor den Schwestern, die natürlich in der Ordenstracht gekommen sind.
Vielleicht noch schnell zu der Region. Also, man hört jetzt, die Strassen sind ein bisschen schlecht, aber es ist jetzt nicht gerade eine Region, wo so sicher ist. Also, im Nachbarland Nigeria, wo ja, ich sage jetzt mal, wenn man auf der Karte schaut, nicht ganz so nahe ist. Dort ist schon Boko Haram im Norden von Nigeria, also dass sich auch die Leute ein bisschen etwas vorstellen können, dass vielleicht auch dort die Checkpoints gibt in Boko Haram, wo jetzt gerade Christen ja auch brutal auch verfolgt werden, vertrieben werden, umgebracht, wenn sie gerade von Jesus erzählen. Also ist jetzt nicht gerade eine Region, wo jetzt einfach nicht gerade die Strassen so sicher sind oder so, sondern wo doch die Gefahr sehr stark lauert.
Die Gefahr lauert sehr stark, auch wenn wir jetzt Glück haben, wir haben kein Problem gehabt, was nicht heisst, dass die Gefahr nicht latent rum war und die ist rum gewesen, und das haben uns auch die Schwestern gesagt. Und es ist richtig, wegen Boko Haram, es ist das Grenzgebiet, aber Boko Haram ist dann noch ein bisschen mehr östlicher. Das Gebiet haben wir auch besucht, und dort ist es eigentlich noch brisanter gewesen. Und nicht nur in Nigeria werden Christen umgebracht und es gibt Übergriffe auf christliche Einrichtungen, sondern die hat es auch im Niger gegeben. Und es ist eigentlich so, dass die Grenzen in einem riesengroßen Land nicht bewacht werden können. Und die Boko Haram, das sind ja sehr, das ist wirklich eine sehr gut ausgebildete und militärische Organisation und sehr, sehr aggressiv, nicht nur gegen Christen, sondern auch gegen andere Minderheiten. Die ziehen sich in Niger zurück, formieren sich dort, tun eben auch Leute entführen und dann gehen sie wieder, machen sie wieder einen Vorstoss auf Nigeria. Und das ist auch ein Grund, wieso das Land gefährlich ist und das ist auch ein Grund, wieso in Nigeria der Boko Haram sehr schwer kann bekämpft werden, weil sie verschwinden immer in die Nachbarländer und tun sich neu formieren. Das ist der Grund.
Ich habe dich vorher ein bisschen unterbrochen, du hast erzählt eben, mit den Schwestern, die sehr anerkannt sind in der Region.
Mhm. Die Schwestern sind wirklich sehr anerkannt, das muss man sehen, das habe ich eben unterwegs gesehen und unterwegs, wo man von dem Niamey auf das Maradi, die nächste Stadt, das sind etwa 800 Kilometer gefahren sind und das kann man sich also nicht vorstellen, wie da 800 Kilometer auf unseren Strassen, dort hätte man sehen müssen, wirklich schauen und ich habe wirklich Angst gehabt, weil Alpots sind irgendwelche Kamele oder andere Tiere reingelaufen, die Strassen sind überhaupt nicht beleuchtet. Und das ist, unterwegs sieht man auch wunderbare Naturformationen. Interessant ist auch, dass zum Beispiel Dörfer, wo noch Tradition, die afrikanische Tradition bewahren, die sind viel besser gezweigt, dort wird viel besser geschaut, die sind auch sauberer. Aber Dörfer, wo irgendwie ein bisschen Perspektivlosigkeit haben, das haben uns auch die Schwestern gesagt, wo wir sie gefragt haben, was ist denn das grösste Problem? Dann haben sie uns gesagt, Fatalität. Das heisst, den Leuten ist alles gleich. Sie sehen überhaupt keine Perspektive. Es ist sehr schwer, sie irgendwie für etwas zu motivieren. Und wir sind ja jetzt unterwegs auf das Maradi und was eigentlich auch ein Problem ist, dass ständig, es gibt sehr wenig Verkehr, aber jeder transportiert etwas. Die meisten transportieren Holz. Das ist auch ein riesengroßes Problem, dass das Land entholzt wird mit allen Folgeschäden, mit der Erosion und mit der ganzen ökologischen Katastrophe. Und wenn man ein Auto vor sich hat, dann sind die Sachen immer sehr wenig, sehr schlecht befestigt und dann fliegt das Holz oder irgendwie etwas umeinander und vor dem habe ich auch ein bisschen Respekt gehabt, dass uns nichts in die Windschutzscheibe fliegt. Ja, das war so gewesen.
Und dann in Maradi, der ersten Stadt, ist dann dort das Kloster gewesen, oder ist es einfach der erste Halt gewesen, also die erste Etappe, die wir gemacht haben?
Jawohl. Maradi ist eine Stadt von 200'000 Einwohnern. Das ist, wie gesagt, etwa 800 Kilometer von Niamey. Es ist die zweitgrösste Stadt von Niger. Und etwas, was einem dort auffällt, ist, dass es einen Stamm gibt. Die haben das Privileg, eine spezielle Mekka-Wallfahrt zu machen. Und dann kommen sie einen Adelstitel über und sie dürfen als einzige einen Mercedes kaufen. Also dort hat sehr viel, sehr uralte Mercedes und dann merkt man, dass das die Adlige sind, also die muslimische Adlige. Die Stadt ist erst 1950 von den Franzosen aufgebaut worden. Es ist eine Stadt, wo es auch ein paar Reiche hat, aber sonst habe ich so eine Armut noch nie gesehen. Und dort am Stadtrand ist das Kloster von der Kongregation, die heisst Fraternité des Servantes du Christ, also Dienerinnen Christi. Und dort haben wir auch die Schwester Katrin getroffen. Und wenn du jetzt einverstanden bist, wenn Zuhörerinnen und Zuhörer einverstanden sind, würde ich jetzt dir ein bisschen vorstellen, weil das ist jetzt eine Persönlichkeit, die mich persönlich unglaublich geprägt hat. Die Schwester Sœur Katrin, die kommt, glaube ich, aus Benin oder einem anderen afrikanischen Land. Und sie war Ordensschwester in einem französischen Kloster, also schon in Afrika. Und dort hat sie ziemlich gelitten, weil sie hat auch ein bisschen Überheblichkeit gespürt von diesen weisen Schwestern, wo sie das Gefühl hatten, deren könnte man, den dunkelhäutigen Schwestern könnte man nichts zutrauen. Und auf einer Reise in Niger, sie hätte mal irgendwo Niger müssen überqueren, hat sie eine Mutter getroffen, wo Zwilling hat. Und sie hat eigentlich nur einem Zwilling können Brust geben und das andere ist gestorben, weil sonst wäre sie auch gestorben. Und diese Erfahrung hat sie so schockiert, dass sie auf Frankreich ist in ein Kloster, in eine Klausur. Und dort hat sie eine spirituelle Eingebung gehabt, dass sie soll austreten aus ihrem Kloster, auf Niger soll gehen und Christus, Jesus Christus, unter den Muslimen soll bezeugen. Das ist eigentlich die Initialzündung von dem Kloster und das hat sie gemacht und aus dem heraus ist das Kloster entstanden.
Also sie ist allein dort oben und hat eigentlich auf einem grünen Feld, wenn man so will, das Kloster errichtet.
Also mit einer zweiten Schwester, ja. So ist das gewesen, genau. Das war 2006 gewesen.
Und da leben heute wie viele Schwestern?
Da leben heute 20 Schwestern, Mitschwestern. Sie haben noch ein Aussenkloster. Und als ich die Schwester gesehen habe und habe dürfen begleiten, also da ist jede Minute von ihrem Alltag ist richtig und sinnvoll genützt. Zum Beispiel nach dem Essen tun sie Knochen abkratzen. Weil das wird alles verwertet. Und während dem Abkratzen sind sie ganz ruhig und sie tun den Rosenkranz beten und jede hat eine Funktion und das funktioniert wie ein Ameisenhaufen. Also so eine Organisation habe ich noch nie gesehen und das in einer Ruhe. Es entsteht nie Hektik, nie Nervosität und es ist eine riesen logistische Leistung, in dem Gebiet, in so einem Umfeld, so ein Kloster zu führen. Und sie hat ein Programm entwickelt und das ist eigentlich ein 6-Säulen-Programm von der Schwester Katrin. Und soll ich das jetzt vorstellen? Also, das Erste ist Nahrung. Weil es gibt kaum ein Land, Niger ist ja vielleicht das zweit oder das drittärmste Land auf der Welt, je nach Ranking, vielleicht das 188. Land, also eine unglaubliche Armut. Und man schätzt, dass 4,5 Millionen Leute hungern. So genau weiss man das nicht. Es gibt Frauen, die in den Wald gehen oder irgendwelche Blätter sammeln, die kochen, dass sie ihren Kindern etwas zu essen geben können. Und darum ist das ein ganz wichtiges Ziel, dass man Nahrung, dass man diesen Leuten und diesen Kindern vor allem etwas zu essen gibt. Sie tun auf einer offenen Feuerstelle, Gas ist zu teuer, Strom haben sie keinen, tun sie täglich 800 Mahlzeiten zubereiten. Und das ist also, auch physisch ist das eine sehr grosse Leistung. Der zweite Punkt, die zweite Säule, das ist Gesundheit. Das ist ja ganz klar, dass es dort keine Krankenkasse gibt und kein Gesundheitssystem wie in der Schweiz. Es gibt Lepra. Die Schwestern tun sich sehr stark um Lepra kümmern. Und da haben sie auch wunderbare Arbeit geleistet. Und sie tun auch darauf schauen, dass man die Nase immer putzt, weil Lepra übertreibt sich durch die Nasenflüssigkeiten. Wir haben so Leute auch getroffen. Und sie besuchen auch Leute im Gefängnis. Und so einen Gefängnisbesuch haben wir dürfen miterleben. Wir sind auch mit. Und zuerst sind wir in der Gemeinde und die haben kollektiert für die Leute, die im Gefängnis sind. Weil wenn man denen nichts zu essen gibt, sterben sie. Also es ist nicht wie bei uns, dass man da eine Mensa hat im Gefängnis. Ich bin noch nie im Gefängnis gewesen, da in der Schweiz, in anderen Orten schon. Aber die müssen von der Familie oder von der Gemeinde müssen sie ernährt werden. Und die Schwestern haben so eine Fasskiste mit Suppe gekocht und die haben wir dort angefahren. Und die Suppe hat sie im Auto, im Jeep, ein bisschen verschüttet. Und das ist ein ganz spezieller Geruch, das ist eine Gemüsesuppe gewesen. Und dann haben wir das aufgestellt auf einem Platz und da sind die Leute gekommen. Also die Häftlinge, in einem Haus sind Kinder gewesen, im anderen Haus sind Männer gewesen und im dritten Haus sind, also Haus, das ist wie ein Turm ohne Dach, sind Frauen gsi. Es hat auch schwangere Frauen gehabt. Ich weiss nicht, wie man im Gefängnis schwanger werden kann. Aber ich habe das gesehen. Und dort haben wir das aufgestellt. Es hat keine Schöpfkelle gehabt. Und darum hat der Chauffeur irgendeine alte Schaufel organisiert. Und mit einer Schaufel hat man da den Häftling von der Suppe gegeben. Und das hat besonders geschmeckt. Und den Geschmack würde ich nie mehr vergessen. Und das war sicher eine gute Suppe gewesen. Und ich bin dann blockiert gewesen. Die ganzen zehn Tage, wo wir dann, das war ziemlich am Anfang gewesen, wo wir im Niger gewesen sind, habe ich fast nichts können essen. Und Schwester Katrin hat Abhilfe gewusst und sie hat uns immer vor der Nacht einen kleinen Whisky gegeben, der das ein bisschen überdingt. Also ich bin kein Alkoholiker, ich trinke seitdem kein Whisky, aber das war sehr wichtig, sonst wäre ich auch verhungert. Ja, und der dritte Punkt, der auch sehr wichtig ist, das ist die Frauenarbeit. Die Situation der Frauen hat mich persönlich vielleicht am meisten schockiert. Bei den Schwestern, für die Frauen ist zuständig Schwester Fatima. Das ist die einzige einheimische Konvertitin. Sie war früher eine Muslimin. Sie muss ein bisschen aufpassen. Sie ist vertrieben worden von der eigenen Familie. Aber sie kann das eigentlich am besten nachfühlen, wie die Frauen in dem Niger leben. Und man muss wissen, dass man sagt, dem Fertilisationsrate, also ich habe mich auf die Sendung ein bisschen vorbereitet, ich habe den Begriff nicht gekannt, die Fertilisationsrate von den Frauen in Niger ist weltweit die höchste. Also jede Frau im gebärfähigen Alter hat 7,1 Kind. Das ist einzigartig auf der Welt. Und entsprechend ist auch die Kindersterblichkeit, die meisten Kinder sterben. Und Anteil von den 15-Jährigen, die schon Mütter sind, sind 50%. Also dort sieht man Frauen, Mädchen, die 12, 13 sind, die schon eins oder zwei Kinder haben. Und das hat mich, also ich kann nicht recht unterscheiden.
Also wenn man nicht weiss, ob auch Geschwister die sind oder ob es jetzt schon die Mutter ist.
Genau. Und das hat mir unglaublich zu denken gegeben. Und die Mädchen werden teilweise auch beschnitten. Und das ist jetzt wirklich eine Erfahrung gewesen, Situation von der Frauen, die mich sehr beschäftigt hat. Und um die kümmert sich die Schwester Fatima. Sie versucht auch die Zwangsheirat, wo im Niger gang und gäbe ist, einfach die Rechte der Frauen zu stärken. Natürlich ist das ein langer Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Es gibt sehr viel häusliche Gewalt. Und die Schwestern vermittelt haben das Projekt mit Mikrokredit. Also jede Frau, die da einen Antrag stellt, kommt über 20 oder 30 Dollar über, aber die müssen es zurückzahlen. Das ist ein Kredit und durch das wird eigentlich das Selbstwertgefühl von den Frauen gestärkt und da wird genau Buch geführt, also Buchhaltung. Das ist erstaunlich, wie gut das funktioniert. Und die Frauen müssen dann auf dem Markt irgendwie etwas verkaufen oder erwirtschaften und das Geld versuchen wieder zurückzahlen. Wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht, aber sie müssen es versuchen. Und das stärkt die Stellung der Frauen in der Gesellschaft immens.
Wir machen da eine kurze Pause nochmal und wenn auf die nächsten Punkte dann hineinschauen und dann im letzten Teil auch noch schauen, was auch Kirche und auch was Kirche in Not auch genau macht im Niger und wie da auch die Hörerinnen und Hörer sich da können beteiligen. Ja, wir schauen aufs Land Niger. Heute Nachmittag, da zu Gast ist der Jan Probst, der Geschäftsführer von Kirche in Not. Wir dürfen das Kloster kennenlernen in der Stadt Maradi. Und was die für tolle Arbeiten machen, schon die ersten drei Punkte, wo es um Nahrung unter anderem gegangen ist, auch was sie für Frauen machen in dem Land, haben wir schon dürfen kennenlernen, auch Gesundheit. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zum vierten Punkt.
Wir kommen zum vierten Punkt und das ist Schulbildung. Das ist natürlich etwas sehr Wichtiges, weil etwa 80% oder 90% von der Bevölkerung und sicher 90% der Frauen sind Analphabeten. Und Analphabetismus muss man sich anders vorstellen, als dass man nicht nur, ich meine es in Anführungs- und Schlusszeichen lesen und schreiben kann. Die Leute wissen nichts. Sie können nichts. Sie können nicht mal die eigenen Kinder. Es gibt ja Familien, wo 40 Kinder haben, natürlich mit mehreren Frauen. Und sie wissen nicht, wo das Nachbarsdorf ist. Sie haben überhaupt kein Zeitgefühl. Sie wissen nicht, was vor 5 Jahren gewesen ist oder was wird kommen. Sie haben überhaupt keinen Zugang zu Strom, zu Internet, Fernsehen, Radio. Also die leben in einer Zeit vielleicht wie das im Mittelalter oder noch früher bei uns gewesen ist. Und darum ist eigentlich die Schulbildung ist sicher einer von den wichtigsten Ansätzen, um die Situation im Niger zu ändern. Und die Schwestern führen das Internat. Sie haben 76 Waisen. Und sie haben 110 Schüler. Natürlich ist das ein Tropfen auf einen heissen Stein, aber das ist eine ganz grosse Arbeit, weil dort jetzt auch Kleinkinder und grössere. Also, und man muss sich das auch vorstellen, nicht alle Schwestern sind in jedem Bereich ausbildet. Teilweise haben sie sich auch autodidaktisch müssen ausbilden. Und da tut auch die Kirche in Not sehr grossen Wert drauf legen für die Ausbildung der Schwestern, dass sie selber ausgebildet sind, eben, dass sie können katechetisch und auch schultechnisch wirken. Und das ist also ein wichtiger Punkt. Ein weiterer Punkt ist Gassenarbeit. Sie sind ständig unterwegs, oder? Sie fahren Distanzen von 1200 Metern. Und eben, ich bin im Januar, Kilometer, und ich bin im Januar gewesen. Es ist noch nicht so heiss gewesen, etwa 35 Grad. Aber das hat gelangt, weil auch bei diesen Temperaturen, es ist eine trockene Hitze. Das Hauptproblem ist der Staub. Und der Staub ist nicht ein Sandstaub, sondern Phreem. Und das ist viel gefährlicher. Und da werden alle Atemwege werden verstopft und man kommt Entzündungen über. Und mein Kollege und ich, wir sind also sehr, wir haben kaum schnaufen. Also das ist wirklich das grösste Problem gewesen, auch medizinisch. Und, sind sie unterwegs im ganzen Land oder im ganzen Gebiet, was nicht mehr möglich ist. Sie haben sich auch sehr intensiv um die Prostituierten gekümmert. Aber das ist nicht mehr möglich, weil das Land ist natürlich, hat eine politische Struktur, aber entscheiden, sagen, tun Sultan. Und sie haben eine archaische Organisation. Wir haben so einen Sultan dürfen besuchen. Und der Sultan, das ist ein muslimischer, man könnte sagen, wie ein Monarch, also eine Autorität, die in dem Gebiet alles entscheidet. Und er hat gesagt, er könne für die Sicherheit der Schwestern nicht mehr garantieren, wenn sie in das Quartier gehen, wo die Prostituierten sind. Und das Projekt können sie leider nicht weiterführen und das tut ihnen sehr weh. Und der letzte Punkt ist natürlich das Gebet. Wenn man so eine Arbeit verrichtet, dann ist das, sie leben natürlich Glauben, Beten und Arbeiten und ihre Arbeit ist eigentlich das Gebet. Nichtsdestotrotz nehmen sie sich eine Zeit von der Stille und wir haben die ganze Gebet lautes und komplett und alles haben wir können miterleben und das ist wunderbar. Sie beten Französisch, weil das ist die Sprache, die Schwestern verbindet. Viele sind aus verschiedenen Nationen und das ist auch ein Problem, weil in dem Gebiet reden die meisten Leute Hausa. Das ist die einheimische Sprache und nur eine einzige beherrscht Hausa. Also das ist auch eine weitere Herausforderung, dass die Schwestern mit den einheimischen Leuten kommunizieren, aber das klappt schon. Und schade ist, dass das Kloster, auch die Kirche in Not, hat mitgebaut oder daran partizipiert. Dort hat es eine wunderbare kleine Kapelle. Dort ist noch nie die Heilige Eucharistie gefeiert worden. Und das ist ein sehnlichster Wunsch von den Schwestern, dass man mal Priester kommt und in dieser Kapelle mit ihnen tut Eucharistie feiern. Und,
also kann man noch schnell sagen, ja, ja. Also dann tun die Schwestern tun, ganz zuverlässig tun ihre Stundengebet verrichten, aber sie haben nicht das Glück, dass ein Priester eigentlich in der Umgebung ist, wo sie dann zur Messe gehen können. Verstehe ich das richtig?
Zuverlässig ja und nein. Wenn natürlich eine unterwegs ist, dann ist sie nicht dabei, dann hat sie eine andere Aufgabe, aber sie wird das sicher nachholen, respektive der liebe Gott tut ihr das verzeihen, weil es ist einfach rein organisatorisch nicht möglich. Aber sofern alle rum sind, nimmt man sich die Zeit. Und das ist eine wunderbare Stimmung, das haben wir können mitmachen. Und weil dort es gibt ja nur zwei Diözesen im Niger, eine in Niamey und die andere ganz im Osten, in Zinder. Und darum sind wir etwa 800 Kilometer am Sonntag auf das Zinder gefahren, um die Heilige Messe, die Eucharistie, können mitzufeiern. Zinder ist eine ganz bekannte Stadt. Sie war eigentlich vor 3 Jahren in den Medien gewesen, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich sicher an Charlie Hebdo, wo in Frankreich der Anschlag verübt worden ist, nachdem die Zeitung Mohammed-Karikaturen veröffentlicht hat. Und dann hat es Ausschreitungen gegeben in vielen Ländern von der muslimischen Welt, unter anderem auch in Zinder. Und ich habe die Anlage gesehen, das ist ja vor 3 Jahren gewesen, das ist noch nicht so lange her. Und man muss sich das vorstellen, das ist ein riesiges Gebiet, wo eine Kirche war, eine Kapelle, Schulen, Kindergärten, und das ist alles abbrennt worden, das ist alles zerstört worden, und das ist also für jemanden, wo das noch nie gesehen hat, ist das wirklich eine ganz, ganz schlimme Erfahrung. So etwas müssen Sie sehen. Teilweise wird es auch heute noch von den Polizisten wird das immer wieder auf verschiedene Art und Weise wird das geschändet. Aber man muss auch ehrlich sagen, zu dieser Zeit sind im Niger 45 Kirchen und 2 Klöster, eine Schule, ein Waisenhaus und mehrere Krankenstationen zerstört worden. Aber es hat auch viele Muslime gegeben, die sich schützend vor Christen hergestellt haben und sie verteidigt haben. Es hat viele Verletzte gehabt, auch Todesopfer. Aber es sind also nicht alle Militanten. Es ist eine islamistische Gruppe, die natürlich vom IS inspiriert wurde, ist von Boko Haram und anderen mafiosen Gruppierungen. Und das hat zu der Giftmischung geführt, die dann zu der Katastrophe von 3 Jahren geführt hat.
Man könnte stundenlang zuhören. Du bist ja ganz begeisternd. Die Zeit läuft aber auch vorwärts und wir müssen langsam leider zum Schluss kommen. Vielleicht noch 2 Punkte. Kirche in Not. Vielleicht, dass wir auf die wichtigsten Punkte eingehen. Wir haben schon gehört, die haben das Kloster, das ich unterstütze. Was ist eure Hilfe auch sonst noch im Land?
Wir haben in den letzten 3 oder 4 Jahren, haben wir 440'000 Schweizer Franken oder Dollar haben wir dort investiert. Das ist natürlich, weil wir in so vielen Ländern aktiv sind, ist das nicht ein riesengroßer Betrag. Aber wir versuchen auch immer Projektpartnerschaften einzugehen. Von der Kultur her, von der Tradition her, sind dort natürlich einige Hilfswerke auch aus Frankreich aktiv und auch aus Österreich. Es gibt zum Beispiel das österreichische Werk, oder das ist eine kleine Initiative, die nichts anderes macht, als zu sammeln, um Security zu kaufen, wo die Schwestern beschützen. Das finde ich auch sehr praktisch, und wenn man die Situation dort gesehen hat, dann macht das sehr viel Sinn. Aber ganz konkret hat die Kirche in Not In beiden Diözesen Projekt finanziert, durch beide Bischöfe finanzieren. Wir tun ja nie ein Projekt ohne die explizite Zustimmung vom zuständigen Diözesanbischof finanzieren. Und beide Bischöfe sind unsere Projektpartner. Wir haben Teile von dem Kloster finanziert. Wir haben Solaranlage finanziert. Das ist etwas sehr Wichtiges, dass die Strom haben. Oder sonst könnten sie auch schultechnisch überhaupt nichts machen. Wir haben Kapellen finanziert und vor allem wir haben Auto finanziert. Das ist natürlich bei diesen Distanzen ist das sehr wichtig, dass die gut motorisiert sind, vor allem auch alle Radfahrzeuge. Und das kostet. Weil man kann ihnen nicht zumuten, dass sie da irgendein Auto im Niger kaufen, weil alle Auto, wo wir da ausrangieren, und wenn jemand ein Auto eintauscht, kommt für 200-300 Franken über. Genau die Auto gehen dann auf Niger und die sind dann nicht mehr in so einem sicherheitstechnischen Zustand, wo zu verantworten wäre. Wir versuchen ihnen auch religiöse Literatur zu beschaffen und vor allem auch Weiterbildungen, Ausbildungen und Exerzitien.
Zum Schluss ein Satz, was ist dir geblieben? Die Herausforderung, ein Satz.
Geblieben ist mir, dass ich persönlich motiviert und fasziniert bin von dem, was die Kirche, die katholische Kirche, leistet. Weil bei uns wird sie sehr oft negativ wahrgenommen. Und ich auf meiner Reise, auch durch meine Tätigkeit, erfahre die katholische Kirche als etwas Faszinierendes, was sie macht, ganz konkret macht. Und sie ist etwas Faszinierendes, weil Christus etwas Faszinierendes ist. Und ich hoffe, dass ich auch durch die Worte, durch die Sendung, Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Maria kann motivieren, uns dabei beizustehen, auch weitere Projekte für die Schwestern und für die ganz notleidende und verfolgte Kirche weltweit zu finanzieren. Und vor allem danke ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern und bitte auch ums Gebet, weil das ist das Wichtigste.
Genau. Wer mehr Informationen über Projekte will, kann auf mehr Informationen auf radiomaria.ch, dort all die Angaben oder auch in unserem Hörerservice können Sie auch gerne weitere Informationen bestellen. Zur Evokirche in Not, wenn Sie das Projekt auch unterstützen wollen, auf 043 501 22 33, 043 501 22 33. Vielen Dank, Jan Probst, für deinen Besuch da und dass du da uns nachher teilnehmen lässt an dieser Reise in Niger und uns auch eine Region vorgestellt hast, wo, ich würde sagen, allen vermutlich nicht ganz bekannt gewesen ist. Vielen herzlichen Dank und dir und dem ganzen Team von Kirche in Not weiterhin gottesreichen Segen und auch vielen Dank, was ihr macht.
Danke vielmals.
Und Ihnen daheim weiterhin natürlich auch mit unserem Programm viel Freude und dann wir weiter entdecken, was uns in der Welt weit alles macht. Ade miteinander. Radio
Maria. Die Sendung haben wir produzieren dank Ihrer Spende. Herzlichen Dank dafür.